Ja, beim Titusbrief sind wir wieder. Die Jutta hat nach dem Titusbrief in der Bibel geschaut. Also es gibt fünf Briefe, die mit T beginnen. Also zweimal Timotheus, zweimal Thessalonicher und einmal der Titus. Und die sind alle zusammen. Also wenn man mal einen Brief mit T erwischt, dann findet man die anderen auch. Ne? Immerhin, das macht es ein kleines bisschen leichter, auch den Titusbrief zu finden. Wir hatten vor 2 Wochen zum letzten Mal was aus dem Titusbrief. Da ging es um die Frage Alkoholiker in Korinth und noch andere Fragen, wie das Zusammenleben gestaltet sein kann. Heute geht es um andere sehr grundsätzliche Themen. Also wenn wir uns mal vorstellen würden, wir machen zwei Arbeitskreise, ja, zwei Arbeitskreise. Arbeitskreis 1 kümmert sich um die Frage, wie sollen wir uns dem Staat gegenüber verhalten? So, wer sagt, das ist jetzt nicht mein Arbeitskreis? Arbeitskreis 2 kümmert sich um das Anliegen, wie sieht ein guter Umgang mit unseren Mitmenschen aus? Die einzige Bedingung ist noch, dass es am Endergebnis zwischen 15 und 20 Worte hat. Also keine langen Pamphlete dann. Ne? Muss man sagen, oh, das klingt jetzt nicht ganz einfach. Wer schafft heute noch etwas mit 15 bis 20 Worten, wobei seit WhatsApp-Nachrichten ist es wieder möglich. Ja. Aber wesentliche Themen, Staat und den Mitmenschen. Paulus, er hat den Mut, Dinge sehr kurz zu formulieren. Und dann kann man es wahrscheinlich auch merken. Also für Umgang mit dem Staat hat er genau einen Vers vorgesehen. Erinnere sie daran, gibt er dann dem Titus in Auftrag, dass sie sich den Obrigkeiten, die die Macht haben, unterordnen, dass sie gehorsam seien und zu allem guten Werk bereit. Also wir wissen jetzt nicht ganz genau, warum er den Themenbereich Haltung zum Staat jetzt aufgreift. Es ist ehrlich gesagt auch sehr wenig bekannt, wie Regierung in Kreta jetzt tatsächlich gerade so funktioniert hat. Einerseits ist ja Griechenland die Wiege der Demokratie. Man sagt, na, das ist ja schon mal vorbildlich und die Griechen waren ja schon vor den Römern da. Aber Rom hat sozusagen die Macht, da gibt es den Kaiser, der lässt sich wie ein Gott verehren. Das hatte auch mit Opfern und Abgaben für Kaiser und Staat zu tun. Interessanterweise hatten die Juden eine Ausnahmegenehmigung, kann man sagen. Die mussten keine Abgaben leisten, weil sie eine anerkannte Religion waren. Für Christen galt diese Regelung allerdings nicht, weil Christen wurden eher kritisch gesehen und zunehmend auch verfolgt. Das könnte man natürlich vermuten, vielleicht haben Christen gesagt, ja, warum werden wir so behandelt und die Juden anders? Warum sollen wir Opfer leisten? Darf man das überhaupt als Christ? Wird man damit Gott nicht ungehorsam? Dann ist spannend, was schreibt dann der Paulus zum Thema Haltung zum Staat? Also der Paulus sagt jetzt nicht, man soll so einen passiven Widerstand leben und sich dann immer wieder sagen, man soll ja Gott mehr gehorchen als den Menschen, also machen wir das oder jenes nicht, sondern er gibt den Rat, sich der staatlichen Ordnung dann zu fügen. Jetzt muss man wieder eingestehen, wenn wir zu uns blenden, dass wir natürlich in ganz anderen politischen Umständen leben. Ja? Also wir dürfen in einer Demokratie leben, die doch ein hohes Maß an persönlicher Freiheit lässt. Wir leben nach wie vor in sehr geordneten politischen Verhältnissen und sind zum Beispiel nicht der Willkür eines Diktators ausgeliefert. Wir haben auch Religionsfreiheit, das uns zum Beispiel auch in der Corona-Zeit spürbare Möglichkeiten gegeben hat. Aber ich ahne, dass schon alleine Stichwort Corona beim einen oder anderen so ein paar Nackenhaare jetzt gleich stellt. Und man kann es jetzt ja immer mehr lesen, auch in kirchlichen Veröffentlichungen. Hätte man da nicht doch mehr, also Widerstand leisten sollen, sich hinwegsetzen über die eine oder andere Vorschrift, hat man da nicht so vieles einfach hingenommen? Das Thema vertiefe ich jetzt hier nicht. Aktuell sind es vielleicht andere Themen, bei denen einzelne Gruppen sagen, also wenn die Regierung jetzt so handelt, wie wir das wollen, dann machen wir eben, was wir wollen. Ja? Also vielleicht so ein bisschen aktive Klimaaktivisten, also die sagen, ja, was geht mich die Gesetzesprechung an? viel zu lommelig. Ja. Also das Thema war ehrlich gesagt zu allen Seiten schwierig. Wo muss man Widerstand leisten? Wenn ja, auf welche Weise? Und wo muss man sich unterordnen? Es darf ja auch nicht so werden, dass man sagt, also solange es mir passt, ist die Obrigkeit recht. Und wenn es mir nicht passt, dann mache ich, was ich will. Also das führt am Schluss zum Chaos. Ne? Weil dann lädt ja jedem irgendwas nicht passen. Also im Blick auf den Umgang mit einem Staat, der an vielen Stellen politisch fragwürdig aufgestellt war, könnten wir ja noch Christen aus der ehemaligen DDR befragen. Ja, die so ein diktatorisch, leicht demokratisch einen Staat irgendwie da erlebt haben. Widerstand der Christen war ja damals nicht ein durchgehender Ungehorsam. Das hätte wahrscheinlich bloß ins Gefängnis geführt und am System nichts geändert. Aber, also zu mich, mit denen ich gesprochen habe, haben schon gesagt, Zeichen haben wir schon gesetzt. Zum Beispiel einfach, dass man zur Kirche gegangen ist oder in eine Gemeinde wie unsere, landeskirchliche Gemeinschaften, gab es da auch viele. Also schon allein, dass man das gemacht hat, war ein Zeichen. Oder man hat gesagt, ich gehe nicht zur Jugendweihe, wir lassen uns konfirmieren. Und wer das gemacht hat, konnte davon ausgehen zu 99%, ich kann nicht studieren. Ja, dann warst du halt Fernsehmechaniker oder sowas. Also als Christ zu leben, brachte in der DDR schon wesentliche Nachteile, von denen ich wahrscheinlich das meiste noch nicht mal weiß oder mir vorstellen kann. Und es ist halt immer schwierig, aus einer guten politischen Lage, wie wir es jetzt gerade haben, zu sagen, was würde man denn machen, wenn? Wenn man sich ehrlich sagt, also ich mir nicht so vorstellen kann. Jetzt meine Eltern, die sagen noch, das Dritte Reich, ne, da, die wissen schon noch, wie es ganz anders aussehen kann. Wir haben zumindest in unserem politischen System ja viele Möglichkeiten zur Mitgestaltung. Also steht ja jedem frei, sich irgendwo politisch mit einzubringen. Also man wird vielleicht nicht gleich in den Gemeinderat gewählt, aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, politisch mitzugestalten. Man kann an Abgeordnete schreiben, dem Bürgermeister oder auch an einer Demonstration teilnehmen. Ja, wir dürfen uns politisch äußern, auch politisch engagieren, aber man muss nicht mit allem einverstanden sein. Trotzdem halte ich die Richtlinie von Paulus schon für gut. Zumindest auch in unserem Kontext hier zu sagen, ja, die Regierung soll akzeptiert und respektiert werden. Es gibt ja so einen Satz, der sagt, also besser eine schlechte Regierung als gar keine Regierung. Und egal, was man so über unsere Regierung denkt, insgesamt funktioniert ja unser System noch. Ja, aber noch funktioniert's, genau. Wir alle haben trotzdem ein Empfinden, wenn wir sagen würden, also so Gruppen wie die Reichsbürger, die unseren Staat grundsätzlich in Frage stellen, da sagen wir, das hört sich nicht gut an. Nicht gut für die Gesellschaft. Der Paulus bringt ja dann noch einen bedenkenswerten Aspekt mit ein. In Kreta waren auch nicht immer alle glücklich, wie es lief. Aber am Ende sagt er noch, und zu allem guten Werk bereit. Das geht jetzt ja noch einen Schritt weiter, wie wir sagen, na, ich füge mich halt ein, ich kann ja auch nicht anders. Sondern zu sagen, okay, Gutes einbringen. Vielleicht hat er sich an den Jeremia erinnert, der sagt, suchet der Stadt Bestes. Ganz früher hat der Peter Hane da mal ein Buch dazu geschrieben, deshalb doch. Das einzige Bild, was ich da gefunden habe. Und sich tatsächlich einmal möglichst zu sagen, ja, wo kann ich mich denn im Kleinen bei unserem Staatswesen, bei unserem gesellschaftlichen Wesen einbringen? Also, gut, wir sind noch ein bisschen Grämers von Schule so geprägt, zu sagen, also Schule ist ein guter Ort, sich einzubringen. Also, es braucht in jedem Schuljahr wieder Elternsprecher. Alle Lehrer und Lehrerinnen wissen das, zu sagen, ich bin froh, wenn dann jemand da bereit ist. Ja. Ruth hat da auch so ein Abonnement immer gehabt. Zu sagen, ja, da kann man sich einbringen. Positiv, aber auch mal kritisch. Und wenn man etwas kritisch einbringen will, ist immer das besser, wenn du vorher auch schon mal positiv aufgefallen bist. Oder wir vom Christbad sind jetzt ja da schon vor Corona in der Schule ziemlich aktiv gewesen mit der Landzeitbetreuung, jetzt mit unserem AG-Angebot. Und man sagt, genau. Interessanterweise macht die Stadt Ulm auf ihrer Internetseite Vorschläge, wo man sich einbringen könnte. So in der Stadt. Also wenn jemand sagt, ja, wo kann man denn das doch? Auf der Internetseite findet man Dinge, zum Beispiel Tafelladen steht da dabei. Den unterstützen wir ja an der Dank wieder ein bisschen. Natürlich Unterstützung in der Flüchtlingsarbeit. Besuchsdienst in Krankenhäusern oder im Hospiz. Mitarbeit ehrenamtlich. Und auch da und dort. Also, was ich sagen will, es gibt Möglichkeiten, auch zu sagen, ja, wo kann ich mich im Kleinen positiv einbringen? Also es ist spannend, aber ich denke, wir haben da wirklich noch ganz gute Rahmenbedingungen politisch und auch Möglichkeiten zur Mitgestaltung. Der Paulus, der schwenkt nun nahtlos von den guten Werken, so für die große Allgemeinheit, zu einem guten Verhalten über, was unsere Mitmenschen betrifft. Und interessanterweise schafft er das auch wieder mit echt wenigen Worten. Er schreibt einfach, ein gutes Miteinander, niemanden verleumden, nicht streiten, freundlich seien, uns alle Sanftmut beweisen, uns alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Niemanden verleumden, jetzt mal die vier Sachen rot unterlegt, niemanden verleumden könnte man auch sagen, keine üble Nachrede. Wow, das wäre ja mal was. Also, ich glaube, das gibt es zurzeit wirklich viel. Üble Nachrede. Und die sogenannten sozialen Medien werden da häufig zu unsozialen Medien. Na, wo man sagt, also Entschuldigung. Aber das steht bloß in den Medien. Du brauchst erst mal zum SSV Ulm gehen, wenn Ulm nicht gewinnt. Ja, das ein paar Mal nicht gewonnen. Ne? Also überall, auf allen Ebenen, muss man sagen, ich doch auch ein bisschen unsoziale Äußerungen. Leider sehr schnell bei der Hand und ich bin ja jetzt nicht in Grund- oder weiterführenden Schulen dabei. Ich weiß nicht, wie es auf dem Pausenhof zugeht. Vielleicht kann die Lara uns ja nachher was verraten. Einmal die Lara ist natürlich ein liebes Kind, aber es gibt ja auch noch andere an der Schule. Ja. Üble Nachrede, Verleumdung, das hat schon viel Ungutes im Zusammenleben verursacht. Ihr kennt vielleicht diese kleine Geschichte, dass ein Mann über seinen Nachbar schlecht geredet hat. Dieser hat nun von den Gerüchten gehört und stellt ihn nur zur Rede. Sagt der andere, ja, ich werde es bestimmt nicht mehr machen. Ich nehme alles zurück, was ich über dich erzählt habe. Dann sagt der Nachbar zu seinem Schuldner sozusagen, dem Gegenüber, ich habe keinen Grund, dir nicht zu verzeihen. Jedoch verlangt die Tat eine Wiedergutmachung. Der andere ist etwas zerknirscht und sagt, ich bin zu allem gern bereit. Der Betroffene geht in sein Schlafzimmer, holt ein großes Kopfkissen, das damals noch mit Federn gefüllt war, und sagt, jetzt trag das Kissen bis ganz davor. Dann reiche es auf und verteilt die Federn auf dem Rückweg so rechts und links wahllos. Ja, dann also macht er das, geht davor, verteilt die Federn, kommt wieder zurück. Und dann sagt er so, das war jetzt die erste Hälfte und die zweite Hälfte ist, jetzt gehe ich wieder zurück und sammle alle Federn wieder ein. Ich sage, das geht doch gar nicht. Also die sind doch schon vom Wim da und dorthin, also wie soll ich die alle wieder einsammeln? Da sagt er, ja genau, das ist das Problem. Wie will man das wieder einfangen, was man da in die Welt gesetzt hat, durch ein Gerücht, durch üble Nachrede, durch Verleumdung? Das kann man nicht wieder zurückholen. Also vorsichtig mit dem, was man sagt. Nicht streiten, das ist dann wahrscheinlich die nächste Stufe. Später im Titusbrief hat er noch so Beispiele, wo er einfach sagt, er streite nicht um Dinge, die nichts bringen. Also da ging es zum Beispiel um jüdische Geschlechtsregister, andere jüdische Regeln, wo man gesagt hat, ach, irgendwelche jüdischen Lehrer haben da gesagt, ja, ihr müsst es nochmal ganz anders machen. Ja, sagt, es lohnt sich nicht, der Streit, da fängt man gar nicht erst an. Also sich überlegen, um was lohnt sich denn zu streiten? Gar nicht streiten wird auch in Kreta nicht funktioniert haben übrigens. Das wird es wahrscheinlich, nein, ganz sicher, erst im Paradies geben. Aber die Christen in Kreta sollen jetzt nicht gerade als streitsüchtig bekannt sein. Ich komme gleich nochmal drauf, warum der Verdacht auch da war. Und als Gegenpol schreibt Paulus zwei Begriffe, freundlich sein. Ich glaube, das können wir mal einordnen. Freundlichkeit kommt immer gut an. Interessant ist noch der Begriff sanftmütig. Da so ein kleines Zitat gefunden, durch Sanftmut wirst du mehr gewinnen als durch Gewalt und Ungestüm. Eine Erklärung ist hier, der Sanftmütige ist gekennzeichnet durch freundliches Verhalten im Umgang mit anderen, vor allem mit schwierigen Leuten. Ja, mit den Lieben ist es einfach. Ja. Der Sanftmütige ist also gekennzeichnet durch freundliches Verhalten im Umgang mit anderen, vor allem mit schwierigen Leuten. Und Sanftmut ist die rechte Haltung und Atmosphäre in einer Auseinandersetzung. Ein sanftmütiger Mensch kann diskutieren, ohne die Geduld zu verlieren und heftig zu werden. So, sind jetzt noch Sanftmütige übrig? Ah, nicht mehr so viel. Aber sich mal so eine Zielvorgabe, wo man sagt, okay, in die Richtung geht's. Sanftmut ist die rechte Haltung und Atmosphäre in einer Auseinandersetzung. Ein sanftmütiger Mensch kann diskutieren, ohne die Geduld zu verlieren oder heftig zu werden. Also es wird ja mittlerweile schon positiv zur Kenntnis genommen, wenn jemand etwas Kritisches sagt und aber innerlich man spürt, also es ist in einer guten Haltung gesagt. Ne? Also das wird bemerkt. Keine üble Nachrede, also nicht streiten, freundlich und sanftmütig sein. Man sagt, das sind gute Dinge, um mit anderen Leuten gut umzugehen. Und Paulus geht dann, ich blende es gleich ein, im Text noch einen kleinen Schritt weiter und sagt, früher war es ja bei euch anders. Früher war es bei euch anders. Ihr hattet nämlich eure griechischen Götter. Das habe ich ganz am Anfang mal gesagt, dass sie den Zeus insbesondere als Vorbild hatten. Der war nicht sanftmütig, nicht freundlich, ja, und so, ne. Der hatte nichts, also von diesen positiven Eigenschaften. War eher streitsüchtig und von Übernachrede geprägt. Sagt, ja, früher war es ja anders, aber es hat sich doch was bei euch geändert. Er sagt, denn auch wir waren früher unverständlich, die Kreter also ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassen uns untereinander. Sag mal, das wäre ein Ort, wo ich nicht gern hinziehen würde, wenn das Beschreibung der Einwohner wäre. Ja. Es kann natürlich nur ein Ort sein, den es gar nicht gibt, hoffentlich, aber irgendwo war es wohl aktuell, denn wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Da haben wir die Frage, an was misst man dann die Maßstäbe, wie bewertet man Gut und Böse? Paulus natürlich sagt, im Verhältnis zu einem Leben mit Gott war das eben ganz anders. Wenn man es vielleicht in eigenen Worten, wenn ich es in eigenen Worten formulieren würde, würde ich sagen, also die Kreter hatten einfach gar keine Ahnung von einem Leben, das so läuft, wie Gott es möchte. Und haben dementsprechend viele Fehlentscheidungen getroffen, die eigentlich hauptsächlich von der Frage geprägt waren, auf was habe ich Lust, was würde mir jetzt Spaß machen. Und wer keine biblischen Maßstäbe hat, kann sich daran auch nicht orientieren. Dahingehend war es eigentlich fast schon naheliegend, dass der Lebensstil dort egoistisch und rücksichtslos war. Und die Beziehungen waren untereinander zerrüttet und sogar von Hass geprägt. Und nun sagt er, aber es kam ja was in euer Leben. Es kam ja was in euer Leben. Das hat eine Veränderung gebracht. Jesus sozusagen. Als er erschien, die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben seien nach der Hoffnung auf ein ewiges Leben. Das ist gewisslich wahr. Das ist die gute Nachricht für die Leute in Kreta. Also nicht erst so eine lange Liste, wo man sagt, also Leute, es muss erstmal alles besser werden. Sondern zu sagen, nee, es wird besser oder wurde besser, als ihr zum Glauben gekommen seid, beziehungsweise wenn ihr zum Glauben kommt. Jesus liebt die Menschen in Kreta auch so sehr, dass er ihnen die Sünden vergibt, wenn sie zum Glauben kommen. Trotzdem sagt natürlich Paulus, es ist nicht alles in Ordnung, was er macht, aber die Basis ist eine andere, auf der sozusagen die gute Saat hier aufgehen kann. Also ich bin wirklich dankbar, dass Paulus es hier auch nochmal betont, zu sagen, es geht nicht um die guten Werke, sondern Barmherzigkeit ist das wichtige Stichwort, die Gnade bringt es. Interessant, er spricht hier von Bad der Wiedergeburt und noch ein anderer Begriff, ich finde es gerade nicht. Man könnte sagen, das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung. Also wir können auch sagen, so ein bisschen ja, ins Bad des Glaubens eingetaucht ist. Ne? Der ist sozusagen nicht bloß jetzt gereinigt von der Sünde, sondern er sagt, wer da eingetaucht ist, gehört auch zur Familie Gottes, kann als Kind Gottes leben und hat den Heiligen Geist in sich, der da geschenkt wird. Und damit auch eine Richtschnur sozusagen, so einen inneren Kompass, wie er Gottes Wort richtig leben kann. Natürlich ist es auch nicht bloß etwas, wo man sagt, puff, und dann ist da. Und zu sagen, aber ich kann das jetzt besser verstehen. Super, dass es da biblische Schriften gibt. Super, dass der Titus hier kommt und uns was vorliest. Also schön ist, dass Glauben kein Wettkampf ist. Ja? Also beim Glauben geht es nicht um schneller, höher, weiter, damit es am Ende vielleicht mal zu einer Medaille reicht. Glaube ich, Geburtstag. Geburtstag, genau. Geburtstag, da bekommen wir Geschenke. Ja? Geschenke. Bin in die Familie Gottes hineingeboren. Dann entscheidet nicht mehr die Leistung. Und trotzdem, also in der Familie gibt's, in jeder Familie gibt es auch gewisse Regeln. Also es ist einfach so, dann funktioniert es ja nicht. Nicht aber bei der Familie Gottes nicht anders. Und es scheint mir durchaus auch normal zu sein, dass die Eltern viele von diesen Regeln festlegen. Ich meine, die Kinder werden irgendwann auch mal, ne? Aber es ist bei Gott schon so. Die Eltern, Gott der Vater legt die Regeln fest. Und es gilt aber auch bei der geistlichen Familie, was in allen Familien gilt, man gehört durch Geburt dazu, nicht durch Leistung. Also schon ein großes Geschenk. Also sonst hätte ich mir manchmal als Kind Gedanken gemacht, ob es noch reicht, wie lange man da noch dabei sein darf in der Familie, wenn man sich so verhält. Also, Gottes Familie ist durch Geburt bestimmt und nicht durch Leistung. Also glaube ich kein Nationalteam. Man sagen, die Besten sind jetzt im Kriegsbad. Und wir sind jetzt die guten Gläubigen. Und am Ende da, schön, bei Familie kann es eventuell auch was zu erben geben, bei Gott auf jeden Fall. Das ewige Leben und auch alle Verheißungen stehen uns zur Verfügung. Ich bin nochmal an dem Stichwort Bad des Glaubens, wie es dann bitte zusammengefasst hat, hängen geblieben. Es ging ja eigentlich gut. So muss er ganz eintauchen. Erfrischung, ein gutes Erlebnis, das mich vielleicht auch zur Ruhe bringt. Und ich habe gedacht, das könnten wir ja auch mal wieder umsetzen. Also der Jörg hat jetzt mir erzählt, er geht mit Inga ein paar Tage auf die lange Steinbacher Höhe. Ja? Also so eine kleine Freizeit, also die kann ja wohl ganz anders sein, also sagen so ein bisschen Bad des Glaubens. Also sagen, da gehen wir hin und da hören wir gute Andachten oder weiß nicht, was man da alles macht, sicherlich gute Sachen. Sagen, toll, dann hoffen wir also, dass ihr da erfrischt zurückkommt. Ne? Jetzt mal geistliches Wellness sozusagen. Ja. Aber das können wir ja, wie gesagt, bei anderen Gelegenheiten machen. Längere oder kürzere Freizeiten, irgendwie eine Auszeit nehmen, um uns da auf Gott zu konzentrieren. Sich im Glauben neu zu erfrischen. Also warum denn nicht? Nicht bloß sagen, ja, ganz am Anfang war das ja mal. Nee, das darf es ja immer wieder geben. Genauso wie wir wahrscheinlich, ja, nicht als Kind das letzte Mal gebadet wurden, sondern zwischendrin ab und zu auch mal. Ne? Also der Paulus stellt am Ende seines Briefes nochmal in den Vordergrund. Glaube ich, ein Geschenk. Aber deshalb sozusagen nicht frei von einem Zusammenleben, das auch gewisse Regelungen und Ordnungen hat. Und da haben wir uns heute auch was angeschaut. Ah, das war das Bad des Glaubens, nehme ich an. Ah, ja. Also was angeschaut. Einerseits Umgang mit dem Staat. Darf gern auch kritisch sein, aber das Positive einbringen, hat er unterstrichen. Positives Miteinander als Menschen untereinander, keine üble Nachrede, nicht streitsüchtig, sondern freundlich und sanftmütig und, wie betont, das Geschenk des Glaubens, in das wir auch mal wieder voll und ganz eintauchen dürfen. Ich bete noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass Glaube wirklich ein Geschenk war für jeden Einzelnen von uns, als wir zum Glauben gekommen sind und immer noch ein Geschenk ist. Und dass wir nicht jeden Sonntag irgendwie den Tabellenstand anschauen und gucken, ob das jetzt aufwärts oder abwärts oder irgendwie geht, sondern auch jeden Sonntag neu die Erinnerung ist, ja, wir leben mit dir. Wir dürfen zu denen gehören, die glauben, und das ist immer ein Geschenk und gleichzeitig, ja, auch ein Geschenk für uns als Gemeinschaft, miteinander zu leben und gleichzeitig auch in einem gewissen Rahmen, auch wie wir uns verhalten in unserem Staat, im Miteinander mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, auch im Verhältnis zu dir hin. Herr Vater, hab Dank, dass das was Gutes ist, alles miteinander zu einer Familie der Glaubenden zu gehören und gleichzeitig gute Hinweise zu haben, wie da das Leben dann auch gestaltet werden kann. Herr Vater, ich danke dir, dass wir in einer Demokratie leben dürfen. Das ist ein herausforderndes Thema zurzeit für alle Parteien. Es ist auch heute die Wahl in Brandenburg. Wir wollen es dir da auch nochmal anbefehlen. aber auch insgesamt unsere Politiker, sei es jetzt hier vor Ort oder im Land, im Bund. Ja, segne du auch ihr Tun, auch ihr Lassen, dass sie auch gute Entscheidungen treffen und dass auch diejenigen, die sich an dir orientieren, doch auch ihre Stimme immer wieder zu Gehör bringen können. Ja, Vater, du siehst auch die Schulen, die jetzt wieder angefangen haben, die wieder laufen. Möchte ich da für alle Lehrer, Lehrerinnen bitten, ja, dass sie da auch wieder gut mit ihren Klassen da reinkommen, dass es gut gehen darf. Deswegen auch die Schüler und die Schülerinnen, die da beteiligt sind, sicher auch welche Kinder zu unserer Schul-AG mit dem Lego da kommen. Aber das kannst du wieder recht machen. Ja, Vater, und ich befehle dir einfach die kommende Woche an. Sehe ich da die Herausforderungen, wie sie sind. Und ich danke dir, dass es bei dir nicht übersehen ist. Ja, wir beten noch gemeinsam das Vaterunser. Und ich spreche den Segen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.